Wir sind ja in einer Predigtreihe Vergebung. Heute ist Teil 3. Und heute ist etwas, was Vergebung nicht ist. Ja? Wir schauen uns mal den Teil an. Kurze Wiederholung. Wir haben zuerst gehört, der Kelch des Zorns Gottes. Ja? Das war der erste Teil. Was Sünde bedeutet, ja, wir Menschen müssen ja verantworten, was wir gemacht haben. Und das sammelt sich, dazu kommen wir noch, Kelch des Zorns. Und Jesus, in Jeremia 25, 15 bis 16 steht dann Folgendes. Denn so hat Jahwe, der Gott Israels, zu mir gesprochen. Nimm diesen Becher aus meiner Hand, gib ihn all den Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Er ist voll mit dem Wein meines Zorns. Sie sollen ihn austrinken, ins Taumeln geraten und den Verstand verlieren, wenn ich das Schwert unter ihnen wüten lasse. Der Zorn Gottes, ist er noch aktuell? Ja, ist er. Hat sich was geändert? Nein, hat sich nichts geändert. Lesen wir die Bibel, schauen wir jetzt in die Welt, denke ich, oh Mann. Und dann kommt Jesus, das ist der Kelch der Gnade. Unglaublich, wir feiern das immer beim Abendmahl, nächsten Sonntag wieder. Jesus hat den Kelch ausgetrunken. Das fand ich so krass, hat mich so umgehauen, was Jesus da für mich gemacht hat. Er hat den Zorn Gottes für mich ans Kreuz getragen, was ich hätte ertragen müssen, ja, bezahlen müssen, was jeder Mensch bezahlen wird, wenn er nicht in diese Gnade hineingeht. Das ist immer noch brandaktuell. Und Gott will jeden mit Güte, Gnade, Barmherzigkeit übergießen, der unter diesen Schatten, ja, vom Blut Jesu sich stellt. Und dann heißt es da in 2. Korinther 5, 21, er hat den, also Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wow. Mann, ist das eine Gnade. Oder? Das ist so ein Segen, so eine Freiheit, das zu wissen und in dem zu leben. Dann haben wir gehört, letztes Mal Vergebung und Aktion. Zwei Aspekte wurden ausgepickt. Einmal sich selbst vergeben zu können und dem anderen zu vergeben. Ja? Vergebung ist immer aktiv. Genau. Was bringt denn Vergebung noch mit sich? Werden wir uns heute anschauen. Und was sie nicht mit sich bringt. Ich möchte dazu einfach den Psalm 32 nehmen und ihn als quasi als Anleitungsteil lesen, so die ersten 5 Verse. Übersetzt aus dem Englischen, das ist die TPT, keine Ahnung, das ist so eine coole Übersetzung. Genießt das einfach. Und da steht, es ist eine Unterweisung des König Davids. Welche Glückseligkeit gehört dem, dessen Rebellion vergeben wurde, dem, dessen Sünde mit Blut bedeckt sind? Welche Seligkeit gehört denen, die Gott ihre Verdorbenheit eingestanden haben? Denn er reinigt ihre Schiefertafeln und entfernt die Heuchelei aus ihren Herzen. Bevor ich meine Sünde bekannte, behielt ich alles für mich. Meine Unehrlichkeit zerstörte mein Innenleben und führte dazu, dass mein Leben voller Frustration, unbändiger Qual und Elend war. Der Schmerz ließ nicht nach. Denn deine Hand der Überzeugung lag schwer auf meinem Herzen. Meine Kräfte waren erschöpft. Mein Innenleben trocknete aus, wie eine spirituelle Dürre in meiner Seele. Halt in seiner Gegenwart inne, sagt König David. Hey. Und dann bekannte ich dir endlich all meine Sünden und weigerte mich, sie länger zu verbergen. Ich sagte, mein lebensspendender Gott, ich werde meine bösen Taten offen eingestehen und du hast mir vergeben. Auf einmal wurde die Schuld meiner Sünde weggewaschen und all mein Schmerz verschwand. Ja, so einfach. Okay, was Vergebung bewirkt. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Einfach so die Auswirkung von Vergebung. Das ist einfach. Also, Vergebung hebt den geistlichen Tod auf. 2. Samuel 12, 13 steht. Ich habe das nicht angeworfen, genau. So hat euch Jahwe denn die Sünden weggenommen, dass du nicht sterben musst. Oder wer Vergebung lebt, ja, dem geht es gut. In Sprüche 28, 13 steht, wer seinen Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und sie lässt, über den erbarmt sich Gott. Oder von dem wendet Gott den Zorn ab, wer in Vergebung lebt. Oder wer Vergebung ausspricht, Vergebung hält Sünde auf Distanz, sagt der Psalmist 103, Vers 12. Oder Micha 7, Vers 19 steht, Vergebung setzt das Erbarmen Gottes frei. In Markus 2, Vers 9, durch Vergebung wird Heilung freigesetzt. All das beinhaltet Vergebung. Ja, das ist echt cool. Dann geht's weiter. Vergebung ist ein göttlicher Akt. Oder zu handeln, wie Gott auch gehandelt hat. In Epheser 4, 32 steht, seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir handeln dann gleich wie Gott. Kann ich das so lesen? Ich glaube schon. Okay, was Vergebung nicht ist. Also wir glauben ja immer Folgendes. Wo Vergebung ausgesprochen wird, da ist alles ausgeräumt, was zwischen den Menschen im Wege stand. Als ob nie etwas gewesen wäre, ja, das glaubt man, oder? So die Vorstellung. So erwartet man, dass es bei einer ausgesprochenen, dass es so aussieht, als wenn nichts passiert ist. Als wenn das Negative nie stattgefunden hätte. So erwartet man. Ein Christ muss ja vergeben, oder? Ja. Wie oft sollen wir vergeben? Jesus sagt, Matthäus 18, 22, nicht sage ich dir bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Also am Tag? Ich denke schon, ne? Immer. Also einander vergeben, einander lieben und immer in Versöhnung miteinander bereit zu leben. Ja? Dazu sind wir herausgefordert. Das ist ein Auftrag von Jesus. Das ist trotzdem nicht so einfach. Manchmal ist es zum Beispiel ganz gut, dass nicht jeder unsere Gedanken kennt, oder? Was wir denken oder fühlen über jemanden. Manchmal ist es echt gut, einfach schweigen zu können, als Dinge auszusprechen, ob das jetzt berechtigt ist oder auch nicht, oder? Wir brauchen Vergebung. Warum ist das so? Wir leben immer noch in dieser gefallenen Welt, oder? Wir haben Emotionen, unser Körper ist von hier, die Prägung ist von hier und Gedankenwelt sehr geprägt von hier. Manchmal knallt das so in einem hoch und dann gut, wenn man dann auch mal ruhig sein kann und nicht alles sofort raushaut. Schau, Worte haben immer eine Auswirkung. Und egal, ob wir die heimlich über jemanden aussprechen oder öffentlich, sie kommen irgendwann bestimmt an, wofür wir sie ausgesprochen haben. Irgendwann kommt es da an. In Markus 4, Vers 22 steht zum Beispiel, denn es ist nichts verborgen, außer damit es offenbar gemacht werde. Noch gibt es etwas Geheimes, sondern auf das es ans Licht komme. Ah, okay, ein bisschen schlechte Übersetzung. Leute, alles wird ans Tageslicht gebracht, wirklich alles. Da gibt es aber noch was anderes, glaube ich, was mir zumindest doch auch zu denken gibt in dieser Angelegenheit, über Worte, über Teile, die notiert werden von meinem Leben. Schaut mal, in der Bibel gibt es doch Folgendes, da werden immer Steine aufgestellt als Zeugnisse, kennt ihr das? Israel überquert den Jordan, da werden Steine aufgestellt als Zeugen. Jakob stellt Steine auf, die stellen alle Steine auf und dann steht da als Zeichen, als Zeugen. Und dann hat sich ein Wissenschaftler da mal rangemacht und gesagt, ist ja witzig, wieso werden Steine, die können doch nicht reden. Wieso, was sollen die denn bezeugen können? Und dann hat er festgestellt, dass Steine oder Wände Töne aufnehmen können und man kann sie wieder extrahieren. Da war ich schon ein bisschen platt. Er gab dann einen Sinn mehr, nicht wahr, dass man die Steine da aufstellt. So die Aussage von ihm. Aber noch was anderes hat mir eigentlich noch mehr Sorgen gemacht. Über meine Worte, mein Denken, mein Reden, mein Handeln. Uns begleiten ja Engel, oder? Wir lieben Kriegsengel, nicht wahr, die für uns kämpfen. Ah ja, ist das gut. Große am besten, 2 Stück, die für uns sind, die mit uns sind. Das ist super, ja, haben wir auch. Aber es gibt da noch einen anderen Engel. Der ist eher ruhiger, der ist eher leiser. Das ist der Protokollant-Engel. Kennst du den? Ja. Was steht geschrieben in der Bibel? Alle unsere Werke werden aufgeschrieben im Buch des Lebens, notiert. Ja? So. Und am besten ist, dass wir das im Blut Jesu mal eintauchen, das Buch, was im Himmel ist. Sag mal. Ja. Nichts, was wir sagen oder tun, geht verloren. Nichts. Eines Tages werden Bücher aufgemacht. Natürlich, wir Christen haben ein Vorrecht. Wir haben Jesus angenommen, wir sind gerettet. Der Apostel Petrus, erinnert ihr euch bei der Fußwaschung, er wollte, dass Jesus ihm nicht nur die Füße wascht, sondern den ganzen Kopf. Und Jesus sagt, hey Petrus, du bist gerettet. Dir sind deine Sünden vergeben, aber der Kleinkram, du musst Vergebung haben. Ja? Genau. Also, Vergebung ist notwendig. Warum ist denn echte Vergebung so schwierig? Und ich glaube, das gibt so 4 Punkte, die uns daran hindern, das frei zu tun, zu vergeben, aufeinander zuzugehen. So, der erste Punkt wäre oder ist, wo Vergebung blockiert wird, ist, wenn jemand seine Sünden nicht erkennt und sie bekennt. Wenn jemand nicht erkennt, dass er gesündigt hat, dann wirst du nie in die Vergebung reinkommen können. Da wird auch Vergebung nie fließen können, das ist offensichtlich, oder? Ja. Und da hat echte Vergebung keine Chance. Der zweite Punkt ist, wenn man Dinge aus Unwissenheit tut. Guck mal, in Lukas 23, Vers 34 steht Folgendes. Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal geschieht das auch. Uns wird etwas angetan und der andere weiß es gar nicht, dass es mir schmerzt, dass ich verletzt werde oder dass du verletzt wirst. Kann das? Gibt es. Und wenn dann keine Erkenntnis fließt oder kein Verstehen kommt, kann man auch hier schwer Vergebung aussprechen. Aber das ist eher so ein seltener Fall. Meistens weiß man schon, was man tut und in welcher Art und Weise man handelt und mit dem anderen umgeht. Und wenn jemand mir etwas antut, dann ist echt Nächstenliebe gefragt, oder? Die Fähigkeit, darüber wegzusehen, geduldig zu sein, das ertragen zu können. Mit den Augenwinkeln von Jesus zu sehen. Ja? Dann die dritte Art, warum Vergebung so schwer ist. Zum Beispiel, wenn ich also das Geburtstag meiner Frau vergesse, ist das schlimm? Ein bisschen. Oder den Hochzeitstag, ne? Ein bisschen schlimm. Ansichtssache, ja klar. Aber es fällt ihr wohl leichter zu vergeben, oder? Jetzt stellt euch vor, ich würde Ehebruch begehen. So. Herausgefordert zu vergeben ist meine Frau, nicht wahr? Der Anspruch ist da. Die Tiefe der Verletzung ist so viel größer, so viel intensiver. Da ist so viel kaputt gegangen. Ja, das Vertrauen ist weg. Aber sie ist nicht mehr verpflichtet, mir zusammenzuleben. Schau, sie kann dann Vergebung aussprechen. Ist das so? Ja. Was passiert dann, wenn ich echt bereue und um Vergebung bitte bei ihr und sage, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ja. Meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung gebracht. Meine Frau und Gott und ich und Gott ist in Ordnung gekommen. Was passiert aber zwischen meiner Frau und mir? Das Vertrauen ist weg, total zerstört. Die Seele oder die Gefühlswelt von ihr ist total kaputt. Wird sie mir je vertrauen können? Das ist eine ganz andere Ebene. Sie hat sogar die Berechtigung zu sagen, hey, ich muss mich von dir trennen, ich kann mit dir nicht zusammenleben. Vergebung ist nicht vergessen. Vergebung ist nicht, ich vergesse, wenn ich vergebe oder bekomme Alzheimer. Überhaupt nicht. Vergebung hat verschiedene Tiefen und braucht entsprechend verschiedene Heilungsebenen. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, ja, ich spreche Vergebung aus und da ist sofort Heilung da. Meine Beziehung zwischen Gott ist okay. Aber das zwischen den Menschen, da braucht es manchmal mehr. Da braucht es Aktivitäten, da braucht es Zeichen dessen, dass ich mich geändert habe. Oh, wie erkläre ich das? Okay. Vertrauen muss aufgebaut werden. Zeichen dessen, dass ich mich ändern will. Das ist ein Prozess. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Also, vergeben ist nicht vergessen. Vergeben ist auch nicht Gedächtnisverlust, was man so manchmal glaubt. Und das ist auch schon der vierte Punkt dann. Also, vergeben ist ein bewusster Akt der Entscheidung, die Schuld loszulassen und dann diese Schuld zu zerreißen und sie auch nicht immer wieder dem anderen vorzuhalten. Ne? Ja, weißt du noch, du hast. Ja, aber du hast. Bam, hier. Das heißt, ich habe nicht vergeben. Und wenn ich nicht vergeben habe, dann habe ich von Gott auch da keine Vergebung erhalten können. Es ist nicht bereinigt. Vergeben ist nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Es gibt so eine Geschichte. Ein Ehepaar, wenn sie Sorgen hatten, haben sie einen Zettel aufgeschrieben und sie hatten irgendwo im Zimmer an der Tür am Haken so eine Tüte hängen. Und da haben sie immer, wenn sie dann über ein Problem gebetet haben, haben das bewusst dem Herrn abgegeben, aufgeschrieben, da reingelegt, wir haben es abgegeben. Und die Bedingung war, keines der Ehepartner durfte darüber wieder reden, diskutieren, Angst haben, Sorgen haben. Sobald er das getan hat, musste er hingehen und das Ding wieder aus dem Kram, aus den vielen Zetteln raussuchen. Versteht ihr? Wenn ich das tue, habe ich nicht vergeben. Der vierte Aspekt ist, was uns so echt manchmal hindert, Vergebung auszusprechen, ist dieses, ich kann nicht vergessen. Ja? Ich kann nicht vergessen, was der Mensch mir angetan hat. Ich kann nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, häufig der größte Hinderungsgrund, warum Vergebung so schwer fällt, weil ich nicht vergessen kann. Ja, ich kann nicht vergessen, dass dass der Ehepartner fremdgegangen ist. Ich kann es nicht vergessen. Oder dass mir so ein Riesenbetrag entwendet wurde. Ich kann es nicht vergessen. Oder. Wir glauben echt fälschlicherweise, glaube ich, so ist es mir gegangen, vergeben ist vergessen. Aber schau mal, was in der Bibel steht. In Jesaja 43, 25 steht, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen und deiner Sünden willen nicht mehr gedenken. Ja, da steht nicht mehr gedenken, da steht, ich hole das nicht mehr vor und halte dir das vor, was du getan hast, sondern ich bedenke das und ich vergebe dir. Und uns fällt es häufig schwer, oder? Bewusst zu vergeben, ohne dass wir es vergessen können, was passiert ist. Und trotzdem fordert uns Jesus auf, 7-mal, 70-mal am Tag zu vergeben. Ja. In Lukas 17, Vers 4 steht, und wenn es 7-mal des Tages an dir sündigt und 7-mal zu mir umkehrt und spricht, ich bereue, sollst du ihm vergeben. Aber das bedeutet nicht, dass du es vergisst oder vergessen sollst. Schaut, Jesus wollte, dass die Menschen mit Gott wieder in Versöhnung leben. Ja? Und da ist Buße notwendig. Und wir sollen vergeben. Das ist unsere Herausforderung. Das ist ein Riesentrainingsfeld. Aber es hat nichts mit Vergessen zu tun. Schau mal, in der Bibel, ich musste den Gedanken erstmal vorher selber klarkommen, sagen, vergeben, vergessen. Und stell dann fest, in der Bibel werden ganz viele Sünden aufgeschrieben, oder? Ganz viele Vergehen werden aufgeschrieben. Ganz viele Fehltritte stehen da in der Bibel. Von vielen tollen Leuten, Männer, Frauen. Also, wenn es heißen würde, vergeben bedeutet vergessen, dann dürfte das da alles nicht drin stehen können. So schien mir das dann nachher, oder? So mein Verständnis. Sie sind aber trotzdem alle schön haarfein notiert worden. Warum? Damit ich und wir lernen, wie wir mit Verletzung umgehen sollen. Ja? Also, wir vergessen nicht, wir vergeben trotzdem. Wie gehen wir jetzt damit um? Wir müssen aus der Erfahrung lernen. Und die Bibel ist voll von Fehltritten, wie ich das schon gerade erwähnt habe. Also, dazu gehört, immer wieder vergeben, ja, aber sich nicht dabei manipulieren zu lassen. Ihr kennt doch bestimmt dieses, ja, weißt du, Bruder, ich bin so schwach im Glauben. Und wenn du zum Essen ein Glas Wein trinkst, das zieht mich so runter. Ich könnte ja wieder in Versuchung fallen und ein Alkoholiker werden oder keine Ahnung was. Und das geht über Jahre vielleicht. Und dann manipuliert er mich in meiner Freiheit. Das fällt nicht, ich nehme das jetzt einfach so aus der Luft. Ich werde in meiner Freiheit manipuliert. Und es wird ja erwartet, dass ich als Christ mich anpasse oder entsprechend verhalte. Ist das korrekt? Ist es vielleicht möglich, dass jemand so unterwegs ist, ja, ich bin schwach im Glauben und das über Jahre, dass da vielleicht eine versteckte Arroganz und Stolz ist, sich nicht ändern zu wollen? Oh, ich bin ja so demütig. Kann das sein? Also, es liegt jetzt an mir, damit umzugehen. Oder ich gebe jemandem mein Portemonnaie und sage, geh und kauf ein, mach einmal, zweimal, dreimal und stell dann fest, hey, irgendwie sind die Rechnung kleiner wie das, was immer rausgenommen wird. Ja, ich vergebe, aber ich gebe ihm das vierte Mal nicht mehr das Portemonnaie, sondern nur den abgezählten Betrag. Ich lerne daraus. Ja, und der kann sich auch entschuldigen. Und ich vergebe auch. Aber ich handle anders und vergebe trotzdem. Ich bin herausgefordert zu vergeben, aber nicht zu vergessen. Ist das nachvollziehbar? Genau. Wie weit kann ich der Person dann vertrauen, nicht wahr? Ist sie einsichtig? Sieht man an ihr, dass sie auch wirklich Vergebung oder Änderung lebt? Zeigen das ihre Werke? Ja. Oder missbrauchen das? Ich kann mir gut vorstellen, dass man so mancher durch die Gemeinde geht und sagt, naja, du musst vergeben. Du musst vergeben. Manchmal bei den Mietern so, wir dürfen vermieten. Und dann kommen und sagen, hey, ich bin Christ. Und dann wird die Wohnung vermietet und stellt dahinter her fest, oh Mann, das ist ein ganzer Mist. Wie mit der Wohnung umgegangen wird, wie mit den Zahlungen abgehandelt wird. Aber ich bin Christ. Und dann muss man in Zukunft überlegen, okay, wie gehe ich damit um? Das ist eine Tatsache. Wir vergeben. Ja, ich habe kein Recht zu verurteilen, zornig zu werden, aber sagen, hey, ich muss damit jetzt so und so umgehen und nicht mehr so. Wir lernen daraus. Und das Zweite ist Vergebung und wie geht es weiter? Wir müssen unser Herz schützen. Schütze dein Herz. Verletzungen tun weh, oder? So ist richtig weh. Und auch hier ist die Bibel ganz klar, wie wir damit umgehen sollen, was wir mit unserem Herz machen müssen. Und das ist deine Herausforderung und meine, wie wir mit unserem Herz dann umgehen sollen. Klar, wir sollen ruhig bleiben, nicht wütend werden, nicht sofort dagegen wettern, die Sachlage checken, wenn wir merken, da stimmt was nicht. Dann zu verstehen, dass hinter dieser Anfeindung nicht nur der Mensch als solches, der Josef, der mich dann hier fertig macht und verletzend ist, sondern dahinter kann noch etwas anderes sein. Geistliche Manipulation von Josef, sage ich jetzt mal so. Ne? Erinnert ihr euch bei Petrus? Jesus sagt dem Petrus, Satan, weiche von mir. Und erst, ich dachte mal, wow, Respekt, ey. Aber das war doch nicht der Petrus, ja, indirekt gemeint, sondern dahinter ist ein Bild, dahinter ist eine Autorität. Und das gilt es einfach zu erkennen. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 steht, denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, also sprich nicht gegen den Menschen vordergründig, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den öffentlichen Örtern. Und trotzdem ist unsere Herausforderung, uns zu schützen gegen solche Anfeindung, dass es da nicht reinfällt und Zerstörung bewirkt. Und das liegt an uns. Also, wenn notwendig, muss ich ja zu dieser Person auf Distanz gehen. Ehebruch, hey, dann ist Distanz, glaube ich, ganz gut. Kann ich mir gut vorstellen, wenn meine Frau dann sagen würde, hey, ich brauche Zeit, ich brauche Platz, ich brauche Abstand. Nee, das geht einfach nicht mehr, ne? Wir werden unsere Pflichten noch zusammen erfüllen, wir kümmern uns um Haus, um Kinder, um was auch immer, aber ich brauche von dir Abstand, verständlich. Oder wenn jemand immer wieder in meinen Schrank sich bedient, was er nicht machen soll, es braucht Abstand dann. Ich muss mich schützen. Genau. Schlussendlich muss der verletzend ist, sehen, wie er damit klarkommt, oder? Mit dem, was er anrichtet, wie es ihm dabei geht und welche Folgen er dann hat durch dieses Verletzende. Und das eigene Herz zu schützen, das ist echt unsere Verantwortung. Schau, in Sprüche Vers 4, Kapitel 4, Vers 23 steht zum Beispiel, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, steht da wörtlich. Und dann geht es weiter in Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Autsch. Wenn ich mir das so vorstelle, was es heißt, verdorren, das kann einen runterziehen, oder? Schmerzen, wenn das Herz wehtut, warum auch immer. Also, dieses behüte dein Herz, aus dem Hebräischen heraus ist das, weniger, ich höre, was du sagst. Es ist weniger so, ja, ich habe eine Info mehr jetzt aufgegriffen, sondern es ist eher ein etwas Aktives, ein aktives Verhalten, das Herz zu schützen. Aktiv. Aktiv bedeutet ja, wenn ich ein Feld verteidige oder ein Haus oder eine Burg, ja, es ist ein aktives Ereignis. Also muss ich aktiv gucken, dass deine verletzende Art mich nicht umhaut. Und da nicht Wurzeln schlägt und keine Türöffnung findet. Ich muss in der Lage sein, darüber in Ruhe nachzudenken zu können, auf Distanz zu gehen, das nicht sehr persönlich oder nicht persönlich nehmen. Das ist nicht einfach. Ja? Und wenn ich nicht in der Liebe bin, wie das in Korinther steht, alles in Liebe zu tun, dann ist das sauschwer. Ah, das fällt dann tief ins Herz, sowas. Aber wenn ich in Christus bin, dann kann ich mehr sehen. Dann sehe ich nicht nur den Mensch, der mich dann verletzt, sondern sehe ich dahinter, was eigentlich der Ursprung ist und was diese verletzende Art auslöst. Ja? Ich muss mich aktiv verhalten und mein Herz aktiv schützen. Ich kann das niemandem anderen überlassen. Okay, behüte dein Herz. Also, was Vergebung nicht ist, vergessen. Überhaupt nicht. Aber es ist nicht, den Zettel davor zu halten und sagen, hier. Nicht wahr? Band, kommt ihr bitte nach vorne? Ich bin schon am Ende. Ich glaube, das reicht jetzt. Vergebung zu leben, Vergebung, ja. Wir singen noch ein Lied. Ja, sehr gut. Schau, Gott wartet sehnlichst darauf, ja, dass wir Vergebung aktiv leben. Wer war der Erste, der das gemacht hat? Gott selbst. Er hatte diesen Kelch voller Zorn und wusste, wenn er den auskippt, Alter, das geht niemals gut aus. Aber die Quittung muss stattfinden. Die Quittung muss stattfinden. Und dann schickt er was? Seinen Sohn und sagt, Leute, das ist der Ausweg. Und diese Einladung steht nach wie vor, auch wenn wir als Christen unterwegs sind, wir haben irgendwas so im Herzen, was immer noch so aneckt und krank ist oder wehtut. Hey, Jesus will das vergeben, bring's in Ordnung. Und wenn nötig, geh auf Distanz. Das ist dann der nächste aktive Schritt und ich schütze dich. Ja? Du musst dann handeln. Genau. Und dann kannst du Segen aussprechen und Segnung empfangen. So, jetzt bin ich wirklich am Ende. Lass uns den zweiten Teil noch lesen von dem Psalm. Der ist so cool. Psalm 32, Schau, was David weiter lehrt, ja, in dieser Vergebung. Das ist so cool. Das ist es, was ich dabei gelernt habe. In diesem Fall Vergebung. Alle Gläubigen sollten ihre Sünden vor Gott bekennen. Tut es jedes Mal, wenn Gott dich in der Zeit der Enthüllung entlarvt hat. Denn wenn du dies tust, bist du in Sicherheit, wenn plötzlich Stürme des Lebens über dich hereinbrechen. Oh, ist das cool? Ja. Yeah. Herr, du bist mein geheimer Zufluchtsort, der mich vor diesen Nöten beschützt und mich mit Liedern und der Freude umgibt. Deine freudigen Rettungsrufe, hör zu, seine freudigen Rettungsrufe lösen meinen Durchbruch aus. Halt in seiner Gegenwart inne. Ich höre den Herrn sagen, ich werde in deiner Nähe bleiben und dich auf dem Weg deines Lebens unterweisen und führen. Ich berate sie auf ihren Weg und führe sie mit meinen Augen als ihrem Führer voran. Mach es also nicht schwierig, sei nicht stur. Wenn ich dich dorthin bringe, wo du noch nie warst, lass mich dich nicht zerren und mitziehen. Komm einfach mit, sagt Jesus. Meine Schlussfolgerung lautet also, die Sorgen und Enttäuschungen derer, die nicht mit Gott in Einklang kommen, sind groß. Aber wenn sie dem Herrn um Vergebung vertrauen, wird sie seine allumfassende Liebe umgeben. Feiert also die Güte Gottes. Er zeigt diese Freundlichkeit jedem gegenüber, der ihm gehört. Geht voran, jubelt vor Freude alle Aufrichtigen, die ihm gefallen wollen. Das wollen wir jetzt einfach tun, jubeln. Bist du aufrichtig? Dann kannst du jubeln. Wenn du aufrichtig vergibst, kannst du jubeln voller Freude. Wenn du ehrlich vor Gott bist, kannst du jubeln. Gott will das. Er will, dass du feierst. Er will, dass du Vergebung feierst. Und das wollen wir jetzt eben noch tun. Danke, Jesus.